Es war ein angenehmer Tag an einem unbekannten Datum im Jahre 1257. Das Wetter war mild und Erzbischof Konrad von Hochstaden saß im Domhof direkt vor der Baustelle des gotischen Chors und hielt Gericht. Als oberster Stadtherr übte er die Hochgerichtsbarkeit in Köln aus und konnte damit über Fälle verhandeln, auf denen schwere Leibesstrafen und sogar der Tod stand. Während er also, umringt von einer großen Zahl schaulustiger Kölnerinnen und Kölner unter Beratung seiner Schöffen, gerade über einen Fall sinnierte, ahnte er noch nicht, was gleich passieren würde. Als sich zwei Schöffen unterhielten gerade, schweifte des Erzbischofs Blick über den Domhof und erblickte den Domkanoniker Heinrich von der Neuerburg, ein Verwandter des Erzbischofs. Beide Blicke trafen sich und Heinrich sah dies als Zeichen, an Konrad heranzutreten. Doch kurz bevor der Domkanoniker den Erzbischof erreichte, stürmten plötzlich einige Männer aus der Menge hervor und schlagen auf den Domkanoniker Heinrich ein. Konrad von Hochstaden ist entsetzt. Ein Angriff, während er hier vor Gericht sitzt. In nächster Nähe. Galt der Angriff wirklich seinem Verwandten oder galt sie gar hier, da die Angreifer dem Domhof als Ort des Geschehens ausgesucht hatten, ihm? Lange dauerte das Handgemenge nicht. Die Wachleute des Erzbischofs schlugen die Angreifer in die Flucht. Doch obwohl der Angriff nicht ihm, sondern seinem Verwandten galt, packte den Stadtherrn die Angst. Was, wenn bald mehr Angreifer kommen würden? Er hatte nämlich durchaus erkannt, wer die Angreifer gewesen waren. Der Erzbischof beendete daher die Gerichtsverhandlung rasch und vertagte sie. Danach wies er seinen Hof an, sofort sich bereit zu machen, die Stadt zu verlassen. Er würde nach Bonn reisen, um dort sich bewaffnete Hilfe zu holen. Dann würde er endlich mit diesen aufmüpfigen Kölnern abrechnen. Wie hatten sie es nur wagen können, seine Gerichtsverhandlung zu stören, gar ihnen fast körperliches Leid anzutun? Das war ein Affront. Das war Verrat an dem rechtmäßigen Herrn der Stadt. Aber warum war es überhaupt im Jahre 1257 zum Tumult auf dem Domhof gekommen? Ein Tumult, der bald sich in großer Gewalt entladen würde. Ein neues Kapitel zwischen Bürgerschaft versus Erzbischof geht in eine weitere Runde. Das erfahrt ihr gleich. Liebe Leute, ich danke euch, dass ihr die Sommerpause ausgehalten habt, dass ihr auch fleißig die Schnipselfolge mit mir und Elias euch angehört habt über Arnold von Haaf. Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt kehren wir wieder zurück zum regulären Programm. Ja, und ich freue mich drauf. Denn was war das bitte für ein Tumult hier am Anfang dieser Folge? Eine Schlägerei direkt vor der Nase des Erzbischofs auf einen Verwandten des Stadtherrn. Wer der Angegriffene war, wissen wir. Aber wer waren eigentlich die Angreifer? Die Angreifer waren Mitglieder der angesehenen Kölner Familie Kleingedank, einer der mächtigsten Bürgerfamilien der Stadt. Die Kleingedanks hatten wir schon mal kurz vorgestellt, aber das ist schon eine Weile her, daher nochmal eine kurze Auffrischung für euch. Zuallererst dieser Name der Familie, Kleingedank, also kleines Denken. Es ist eine Umschreibung dafür, dass die Familie sich selbst als dumm bezeichnete. Was auch immer der Grund war für diesen doch auf erster Sicht nicht schmeichelnden Namen, sei dahingestellt. Die Familienmitglieder trugen ihn dennoch stolz. Anders als die overstolzen Familie, die erst im 13. Jahrhundert zu Reichtum, Ansehen und vor allem Macht kam, waren die Kleingedank schon im 12. Jahrhundert früh in der Riege der späteren mächtigen 15 Familien, also der Geschlechter, der Stadt aufgestiegen. Sie waren weit verzweigt in der Stadt mit Besitzungen und Familienmitgliedern. Wie kaum eine andere Familie hatten die Kleingedanks ein gutes Gespür, die eigenen Kinder bestmöglich zu verheiraten in andere Familien der bürgerlichen Oberschicht. Zu diesem Zeitpunkt der Ereignisse dieser Folge war Gerhard Rufus Kleingedank das Oberhaupt des Geschlechts der Kleingedanks. Einer seiner Söhne war es dann wohl, der den verhängnisvollen Angriff auf den Domkanoniker Heinrich ausgeführt hatte. Jetzt wird es aber wieder kompliziert, denn auch der Kleingedanksohn hieß Heinrich. Heinrich greifte also einen anderen Heinrich an. Ach, machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Die Kleingedanks sollten bis weit ins 16. Jahrhundert Ämter in der Stadt Köln besetzen. Danach verliert sich ihre Spur in der Geschichte. Jedenfalls habe ich dazu nichts mehr gefunden. Wenn es also noch einen Kleingedank gibt da draußen, bitte melden. Wahrscheinlich gibt es noch Nachfahren, die sich aber immer mehr verzweigt haben, sodass die ursprüngliche Identität samt Namens verloren ging. Aber zurück ins Jahr 1257. dem Jahr in der Geschichte der Kleingedanks, wo sie stark die Kölner Stadtgeschichte prägen würden mit ihrem Angriff auf den Domkanoniker und Verwandten vom Erzbischof Konrad von Hochstaaten. Der Angriff der Kleingedanks hier im Jahre 1257 war kein Zufall, sondern eine kalkulierte Racheaktion. Einige Monate zuvor war Hermann Kleingedank, ein Mitglied dieser Familie, an der Mosel von einem Verwandten des Kölner Erzbischofs überfallen und gefangen genommen worden. Der Überfall sollte dazu dienen, Schulden anderer Kölner Bürger einzutreiben. Eine übliche, wenn auch brutale Praxis der damaligen Zeit. Mit den Kleingedank selbst hatte das aber nichts direkt zu tun gehabt. Hermann Kleingedank hatte einfach nur Pech gehabt, zur falschen Zeit am falschen Ort als Kölner Bürger zu erscheinen. Aber vor allem, da man sich nichts zu Schulden hatte kommen lassen, sorgte dafür, dass die Kleingedanks sich mit dem uns bereits bekannten Angriff revanchieren wollten. Eine Aktion, um das Gesicht zu wahren und die Familienehre wiederherzustellen. Und Ehre, das wisst ihr, zu jener Zeit ist alles. Aber dieses Streben nach Ehre hatte schwere Konsequenzen. Nicht ganz zu Unrecht also sah sich der Erzbischof selbst angegriffen. Er floh direkt aus der Stadt und begab sich nach Bonn, was südlich von Köln liegt. Erst geschockt wurde Konrad von Hochstaaten letztendlich ziemlich wütend. Er hatte seine eigene Stadt fluchtartig verlassen müssen. Und nun erfuhr er durch Boten, die aus Köln kamen, dass die Kölner Bürgerschaft geschlossen auf Seiten der Familie Kleingedank standen. Anscheinend fand man es in Ordnung, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Umgehend sammelte der Stadtherr und Erzbischof von Köln 400 bewaffnete Reiter. Er wollte Köln zurückerobern. Nun war aber Konrad von Hochstaaten nicht dumm. Er wusste, dass die Stadtmauer unüberwindbar war. Wie gesagt, bis 1794 würde keine ausländische feindliche Armee Kölns Stadtmauer erfolgreich überwinden können. Würde er also mit einem Heer, egal wie groß es auch sein möge, Richtung Köln ziehen, würde das von weitem bemerkt werden. Banner in der Luft, ein großer, langsamer logistischer Tross mit Verpflegung, Knechten und Mägden zur Versorgung des Heeres und vor allem die zu Fuß marschierende Infanterie, das alles würde man ja rechtzeitig sehen. Bonn war nicht weit weg von Köln. Es ist ja auch heutzutage logischerweise nicht. Aber dennoch wäre genug Zeit in der Stadt gewesen, sich auf ein anrückendes Heer aus der direkten Nachbarschaft vorzubereiten. In der Stadt würden die Sturmglocken läuten. In den Sondergemeinden würden die Menschen sich in ihren Geburhäusern, also den Bezirkshäusern, unter Waffen versammeln. Die Stadttore würden geschlossen werden, lang bevor das erzbischöfliche Heer in Köln ankäme, wären nun rund 10.000 waffenfähige Männer auf dato Europas größter mittelalterlicher Stadtmauer postiert, eine, wie gesagt, damals uneinnehmbare Festung. Aber was, fragte sich Konrad von Hochstaaten, wer mit einer Blitzaktion die Stadt überrumpeln würde, denn auch die Stadt konnte nicht einfach so von der einen auf der anderen Sekunde kriegsfähig sein. Auch hier galt, bis alle Männer in der Stadt unter Waffen versammelt waren, auf den Mauern und Wällen postiert, eingeteilt waren und die Stadttore geschlossen waren, das brauchte auch seine Zeit. Könnte man daher nicht mit einer kleinen Truppe, aber schlagkräftigen, mobilen Einheit, die Kölner nicht überrumpeln? Das schien Konrad von Hochstaaten eine gute Idee zu sein und er setzte den Plan in die Tat um. So ein Plan gelingt natürlich nur, wenn der Überraschungsmoment auf seiner Seite ist. Aber irgendwie war es der Kölner Bürgerschaft gelungen, von dem Plan ihres Stadtherrns frühzeitig zu erfahren. Kurz bevor das Severinstor erreicht wurde, das Tor, dessen Straße bis heute nach Bonn führt, kam von Seiten der Bürgerschaft nun ein Überraschungsangriff. Also ein Überraschungsangriff gegen den Überraschungsangriff. Vergesst nicht, die oberste bürgerliche Schicht der Stadt verstand sich inzwischen als Stadtadel. Man wohnte in prächtigen Steinhäusern, zog sich an wie der Adel, pflegte immer mehr auch die Umgangsformen wie der Adel und vor allem man bewaffnete sich und kämpfte wie der Adel. Erzbischof Konrad von Hochstaaten staunte da nicht schlecht, als ihn ein Aufgebot berittener Kämpfer, die reichsten von ihnen trugen, wie gesagt, sogar Ritterrüstungen, ihm gehörig den Hintern versohlte. Der Erzbischof sah, dass sein Plan nicht aufging und befahl schnell den Rückzug 1:0 für Köln. Das Scharmützel direkt im Süden Kölns ging zwar für die Bürgerschaft siegreich aus, aber auch hier zeigte sich erst einmal, dass dies den Konflikt nicht beendete. Im Gegenteil, er wurde nun dramatischer. Worum stritt man sich hier eigentlich nochmal? Auslöser war ein Missverständnis und ein Tatbestand, den man hätte gerichtlich lösen können oder durch eine Schlichtung. Nun war diese Fehde zu einem regionalen Konflikt hochgeschaukelt mit mindestens mehreren Toten. Einfach nur, weil zuerst die Kleingedanks und dann auch der Erzbischof sich in ihrer Ehre gekränkt sahen. Die Stadt war nun für den Moment in der Hand der Bürgerschaft, das Umland jedoch natürlich nicht. Das blieb weiterhin unter Kontrolle des Erzbischofs. Das nutzte Konrad von Hochstein umgehend aus. Von nun an kampierte das erzbischöfliche Heer vor Köln und sperrte alle Straßen Richtung Köln ab. Keiner kam mehr hinein oder hinaus. Die Stadt, die man aufgrund ihrer Befestigung nicht stürmen konnte, sollte ausgehungert werden. Nicht gerade cool, dachten sich insbesondere die Menschen in Köln. Umgehend heuerte die Bürgerschaft einen Feldherrn an, der der Stadt helfen sollte, diese Blockade des Erzbischofs zu durchbrechen. Die Wahl fiel hierbei auf den Edelherrn Dietrich von Falkenburg, ein Adelsgeschlecht aus der Gegend um Aachen herum, und die Wahl dieses Feldherrns durch die Stadt ist für alle, die sich mit der Kölner Stadtgeschichte schon etwas auskennen, vielleicht was ironisch, denn besagter Dietrich von Falkenburg war nämlich der Bruder des künftigen Erzbischofs von Köln, der auch sehr viel Streit mit der Stadt haben würde. Und sagen wir mal so, das geht für den Dietrich in späteren Jahren nicht ganz so gut aus. Aber gut, das hier ist erstmal das Jahr 1257, konnte ja noch keiner ahnen, wie das Ganze weitergehen würde. Dietrich von Falkenburg übernahm also das militärische Kommando zur Verteidigung der Stadt und versuchte durch einen gezielten Angriff an einem neuralgischen Punkt in der Blockade, diese zu durchstoßen und damit insgesamt zum Einsturz zu bringen. Bei Frechen kam es zur blutigen Schlacht zwischen Stadtbewohnern und erzbischöflichen Truppen, die die Stadt zwar militärisch gewann, aber doch nicht den erhofften Nutzen zur Beendigung des Konflikts brachte und auch die Aufhebung der Blockade. Denn Konrad von Hochstaden schaffte es, andere regionale Player in den Konflikt zu bringen. Mitspieler, die sich mit ihm verbündeten, etwas, was eigentlich die Stadt gerne tat, um den Erzbischof regional in Bedrängnis zu bringen, aber hier nutzte der Stadtherr quasi die UNO-Reverse-Karte und nutzte nun selbst diese Methode. Mit dem Herzog von Limburg, dessen Verwandten, dem Grafen von Berg und dem Grafen von Jülich, hatte der Kölner Erzbischof am 2. Oktober 1257 quasi alle mächtigen Partner in der Region um Köln auf seine Seite gezogen und auf sich eingeschworen, ihm beim Kampf gegen seine rebellische Stadt zu helfen. Doch natürlich gab man nicht so einfach auf in Köln. Vielleicht wollte man sich in dieser doch sehr ausweglosen politischen Lage doch noch einen Vorteil bei möglichen Friedensverhandlungen einholen, wobei wir hier wieder bedenken müssen, die Bürgerschaft als ein zentral agierendes Organ, was mit einer Stimme sprach oder einstimmig gefasste Beschlüsse traf, die gibt es nicht. So scheint es innerhalb der Stadtbevölkerung Unstimmigkeiten gegeben zu haben, wie man mit der neuen, sehr bedrohlichen Situation umzugehen habe. Ohne Absprache mit dem Reichsten in der Bürgerschaft machte sich daher im Herbst 1257 eine Gruppe von rund mehreren Dutzend Kölnern auf, zur anderen Rheinseite nach Deutz hinüberzuschippern. Deutz war weiterhin unter der Kontrolle des Erzbischofs. Das dortige Kloster mit den dazugehörigen weltlichen Rechten über Deutz als Lehen übertragen an die Grafen vom Berg. Von dort aus fiel die Schar bewaffneter Kölner ohne Billigung der Geschlechter, also der reichsten Familie der Stadt, tiefer in das bergische Gebiet ein und verwüsteten es. Das angebliche Ziel war wohl, im Gebiet der Grafen vom Berg Feuerholz zu erbeuten, was wohl aufgrund der Abriegelung Kölns in der Stadt sicherlich knapp geworden war. Diese aggressive kölnische Holzfahrt ins Rechtsrheinische, also auf die Schär Sick, um es mal so auszudrücken, ging jedoch gehörig schief. Bergische Bauern und Truppen des Grafen vom Berg schlugen die Kölner Meute in die Flucht, die hohe Verluste erlitten. 50 tote Kölner waren zu verbuchen, als die versprengten Reste für diese Holzfahrt über den Rhein zurück nach Köln flohen. Noch hier hätte man meinen können, ob das Ganze nicht schon tragisch genug wäre. Mitnichten. Nun sahen sich die Geschlechter, die obersten Bürger der Stadt, dazu genötigt, hier die verlorene Ehre der Bürgerschaft wiederherzustellen. Mit einem größeren Aufgebot, diesmal mit Beteiligung der oberen Familien der Stadt, zog man im Herbst 1257 erneut auf die andere Rheinseite, steckte wieder alles in Brand und barg die Leichen der 50 zuvor gefallenen Kölner. Dabei, das tut mir echt weh, wenn ich euch das jetzt erzähle, dabei steckten die Kölner auch das um das Jahr 1000 gegründete Kloster vom Erzbischof Heribert in Brand. Hier im Deutzer Kloster verschanzte sich nämlich Graf Adolf IV. Vom Berg beim Versuch, den neuen Angriff der Kölner abzuwehren. Der Graf vom Berg musste aus dem brennenden Deutz fliehen, kam aber immerhin mit seinem Leben und der Freiheit davon. Als das Kölner Kriegsvolk wieder nach Köln zurück übersetzte und während der Überfahrt auf dem Rhein das brennende Deutz sah, machte sich dennoch Resignation breit. In der Stadt angekommen, litt man unter Hunger und unter dem Mangel an notwendigen Rohstoffen, vor allem eben Brennholz. Die reichsten Familien der Stadt, darunter Overstolzen, die Weisen von der Mühlengasse und noch ein gut Dutzend weitere Familien, stellten sich dem Unvermeidlichen. So konnte es nicht weitergehen. Warum kämpfte man hier überhaupt noch? Vor allem wofür? Sollte die ganze Stadt leiden wegen der verletzten Ehre einer einzigen Kölner Familie? Die kleinen Gedanks werden wahrscheinlich nicht allzu begeistert gewesen sein, aber der erdrückenden Mehrheit der mächtigsten Familien der Stadt mussten sie sich natürlich beugen. Kölner Boten wurden ausgesandt und teilten dem Erzbischof mit, dass man den Stadtherrn um Frieden ersuche. Konrad von Hochstein nahm das Angebot zwar an, aber natürlich mit einigen Bedingungen. In Bonn einigte man sich auf folgende Punkte. Die Familie Kleingedank musste am 17. März 1258 in Büßerkleidung vor dem Erzbischof treten und ihn um Vergebung bitten. Diese öffentliche Demütigung des unterlegenen Gegners kennt ihr vielleicht noch vom Aufstand gegen Anno im Jahre 1074. Nur, hier beließ man es bei der Demütigung. Niemand wurde wie hier im Jahre 1074 anschließend ausgepeitscht oder die Augen ausgestochen. Nicht im Büßergewand, aber ebenso demütig wurden alle angesehenen und reichen Bürger der Stadt gezwungen, es den Kleingedanks nachzutun, öffentlich den Erzbischof und obersten Herrn der Stadt um Vergebung zu bitten. Der Tross dazu startete am südlichen Severinstor und zog einige Kilometer vor die Stadt bis zum sogenannten Judenbüchel, wo der Erzbischof die Kölner empfing. Den Judenbüchel hatten wir bereits angeschnitten. Eigentlich der Friedhof der jüdischen Gemeinde Kölns nutzte man den Ort auch gerne als Hinrichtungsstätte. Sehr makaber. Ein Umstand, den die jüdische Gemeinde natürlich absolut verständlicherweise unerhört fand und sich darüber öfters beschwerte. Die Kölner Bürger mussten schwören, dass sie Konrad von Hochstaden wieder als Stadtherrn ansahen und ihm huldigen. Im Gegenzug versprach der Erzbischof, seine Bürger oder aus seiner Sicht besser gesagt Untertanen bestmöglich zu schützen. Dieses Privileg ließ er sich mit einer äußerst hohen Geldsumme versilbern. Bei diesem Friedensschluss, seht ihr, war der Stadtherr deutlich besser weggekommen als die Bürgerschaft. Damit, liebe Leute, war nach damaliger Sicht wieder Gleichheit geschaffen. Die Bürger hatten ihren Frieden erhalten und mit der hohen Geldzahlung Sühne geleistet. Der Erzbischof hatte die Wiederherstellung seiner Ehre erhalten und war der Gewinner dieser Auseinandersetzung. Jetzt konnte man den nächsten Schritt wagen. Einen Ausgleich zwischen beiden Seiten schaffen, einen dauerhaften, zwischen Bürgerschaft und Stadtherr. Ihr könnt euch also denken, was kam. Genau, ein neuer Schiedsspruch musste her. Am 20. März 1258, also nur wenige Tage nach Friedensschluss, wurde unter der Leitung, erneut von Albertus Magnus, ein neues Schiedsgericht eingesetzt. Albertus Magnus war, also wie beim Vorgänger, dem kleinen Schied von 1252, auch hier im Jahre 1258, wieder dabei. Vier hochadlige Schiedsrichter standen dem Dominikanermönch Albertus Magnus hierbei zur Seite. Der Vorgang bei diesem Schiedsverfahren war so gesehen echt fair. Beide Seiten, die Stadt wie auch der Erzbischof, durften ihre Klagen gegenüber der jeweils anderen Seite dem Schiedsgericht einreichen, vortragen, was auch immer. Das aus 5 Männern bestehende Gremium prüfte die Klagen von beiden Seiten und gab dann darüber jeweils ein Urteil. Ein Beispiel gefällig? Fangen wir doch mit dem Erzbischof an. Er wird mehr als doppelt so viele Klagepunkte anführen als die Gegenseite, also die Stadt Köln. Er sieht sich vor allem hauptsächlich in seinen althergebrachten Rechten als Stadtherr zurückgesetzt. Die Kölner Bürgerschaft habe eigenmächtig Kompetenzen bei der Herrschaft über die Stadt an sich geeignet, die ihm zustünden. Er beklagt auch, dass die Schöffen, die auf ihn persönlich vereidigt waren als Rechtsberater und kommunale Beamte, eher auf Seiten der Bürgerschaft stünden und nicht auf seiner. Behaltet mal diesen Vorwurf im Hinterkopf, bald würde dem Schöffenkollegium eine große Säuberungswelle bevorstehen, aufgrund dessen. In seinen 53 Klagen moniert der Erzbischof in seinem 23. Klagepunkt, dass er keine genaue Übersicht darüber habe, was in der Stadt an Steuern durch die Bürgerschaft eingenommen wird, und fordert eine Offenlegung sowie sinnvolle Verwendung im Sinne des Allgemeinwohls. Zitat jetzt aus dem großen Schied. Und ja, meine liebe Primärquellenstimme fällt gerade zeitlich aus, deshalb mache ich das. Zitat. Diejenigen, die Steuern, Gefälle und Einkünfte der Stadt einziehen, müssen alljährlich öffentlich Rechnung legen und was als Bestand vorgefunden wird, soll in den öffentlichen Kasten eingelegt werden, damit es zum Nutzen des Gemeinwesens ausgegeben werde. Zitat Ende. Die Schiedsrichter prüften den Sachverhalt und beantworteten diesen Punkt wie folgt. Zitat: Ferner dazu, dass Sie, also die Bürger, Steuern, Stadteinkünfte oder Gefälle erheben, sagen wir, von der Gemeinde müssen gewählt werden ehrbare und vertrauenswürdige Männer und einige aus den Schöffen, den Bruderschaften und den übrigen Bürgern. Unter Ihrer Aufsicht steht unter drei Schlüsseln und gesiegelt, was erhoben wird. Und jene sind gehalten, viermal jährlich Rechnung zu legen, sodass sie stets nach 3 Monaten eine Rechnung legen. Dieser Rechnungslegung sollen beiwohnen 12 Schöffen, 12 Brudermeister und 12 der anderen Bürger. Und ihrer Umsicht und Treue ist überverantwortet, dass das, was sie vorfinden, nur zum Nutze des Gemeinwesens verwendet werde. Zitat Ende. Ihr seht, dem Willen des Erzbischofs nach Transparenz wird stattgegeben, gegenüber der Bürgerschaft aber die Autonomie gelassen, diese Transparenz selbstständig vorzuzeigen. Also hier reden wir ja wirklich von Quartalszahlen. Der Offenlegung davon. Natürlich wollen wir hier wie Albertus Magnus eine neutrale Position einnehmen und bringen ein Beispiel einer Klage der Kölner an ihren Stadtherrn ebenfalls vor. Diese hatten nur 21 Punkte als Klage gegenüber den 53 Klagepunkten ihres Stadtherrn vorgebracht. Aber nichtsdestotrotz saß auch hier die Frustration auf Seiten der Kölner tief. Man beklagte rechtswidrige Eingriffe gegen den Handel, nicht gerechtfertigte Zölle, korrupte Beamte bis hin zu willkürlichen Verhaftungen von Kölner Bürgern im gesamten Herrschaftsgebiet des Erzbischofs im Rheinland und Westfalen. Hier möchte ich euch vor allem den allerersten Punkt zitieren. Zitat: Die Stadt Köln bringt vor, dass der Herr Erzbischof gegen Recht und Privilegien dieser Stadt bisweilen Urkunden ausfertige, wonach Kölner Bürger wegen seiner Schulden ungestraft und ohne ihn zu kränken gefangen genommen und auch gepfändet werden können, wie wir durch viele Tatsachen darlegen und beweisen können. Zitat Ende. Dies ist die allererste Klage, die Kölner anführen. Eine durchaus gängige Praxis in damaliger Zeit, was hier beschrieben wird, aber die Kölner sind wohl schlichtweg nicht mehr bereit, wie hier angeführt, für die Schulden ihres Herrn zu haften. Stellt mal vor, ihr macht irgendwo Urlaub und werdet entführt und sollt dann die Schulden von Henriette Reker bezahlen als Oberbürgermeisterin. Ja, ich weiß, wir hatten gerade Kommunalwahlen, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist noch nicht klar, wer der neue Oberbürgermeister, die neue Oberbürgermeisterin wird. Fände ich auch nicht cool, oder? Wenn euch das passieren würde im Urlaub. Hier spricht das Schiedsgericht folgendes Urteil, was deutlich zugunsten der Bürgerschaft ausfällt. Zitat: Ferner dazu, dass die Kölner Bürger vorbringen, dass der Erzbischof gegen Recht und Privilegien Urkunden ausstelle, wonach wegen seiner Schulden Kölner Bürger gefangen gesetzt oder gepfändet werden können, etc., sagen wir, dies darf keineswegs geschehen, weil der Herr Erzbischof die Sein eher schützen muss, als sie fremden Händlern auszuliefern. Zitat Ende. Hier eine deutliche Fürsprache für die Kölner Bürgerschaft. Alles in allem bleibt Albertus Magnus sich seiner bisherigen Linie treu. Er tut alles Mögliche bei seinem Schiedsspruch, den Erzbischof in seinen bisherigen Rechten als Kölner Stadtherr zu bestärken und zu beschwichtigen. Der Bürgerschaft wiederum stellt er aber mit vielen seiner Schiedssprüche in Aussicht, dass sie auf eine baldige Gleichstellung und Stärkung ihrer politischen Rechte hoffen können. Wie lange das gut gehen würde, das erfahren wir bald. Aber erst einmal wurde dieser Schied feierlich verkündet. Da es bereits 1252, also in jüngerer Vergangenheit, einen Schiedsspruch gab und dieser nun im Jahr 1258 größer ausfiel, ging dieser nun als der große Schied in die Geschichte ein. Der Vorgänger war nun der kleine Schied. Wenn ihr den großen Schied mal sehen wollt, also in echt, schaut mal in den Blogpost zu dieser Folge auf geschichte.köln oder schaut mal auf Instagram, da habe ich auch das Video gepostet, wie ich im historischen Archiv der Stadt Köln den großen Schied betrachte und nochmal kurz erläutere. Vielen Dank auch hierbei nochmal an das historische Archiv der Stadt Köln mitsamt Rheinischen Bildarchiv, dass ich mir den live angucken durfte. Am 28. Juni 1258, also einige Wochen nach Friedensschluss, versammelte sich eine große Volksmenge im Palast des Erzbischofs bis raus auf dem Domhof und vor dem Kölner Dom, eben jenem Ort, wo der Konflikt am Anfang dieser Folge einst begonnen hatte. Zuerst wurden laut die Klagen beider Seiten verkündet, wie hier bereits kurz angerissen. Dann folgten die Schiedssprüche zu allen Klagepunkten, wie ebenfalls hier kurz vorhin angerissen. Hättet ihr vielleicht Lust, dass ich mal den gesamten großen Schied vorlese? ist halt ein Rechtstext, ne? Weiß nicht, ob das in eurem Interesse wäre. Könnten wir als extra Schnipselfolge mal veröffentlichen. Das würde dann natürlich eine absolute Nerdfolge sein, aber vielleicht ist es interessant, mal zu wissen, über was sich beide Seiten so beklagen und wie Albertus Magnus das beantwortet hat. Bedenkt aber, dass ich kein Rechtshistoriker bin. Wenn ich da irgendwie was erläutern soll in dieser Schnipselfolge, müsst ihr entscheiden. Sagt mir gerne Bescheid auf den Kanälen, die euch zur Verfügung stehen, mit mir in Kontakt zu treten. Alles in allem sagt der große Schied aus, dass es Institutionen und Gremien in Köln gäbe, die ihre Berechtigung haben und durch die Bürgerschaft alleingestellt werden. Riecherzeche, Stadtrat und ja, auch den Schöffen wurde eine weitestgehende Selbstverwaltung bei Ausübung ihrer Verwaltungsfunktionen in der Stadt zugesprochen. Nichtsdestotrotz, sagt der große Schied, sei der Erzbischof weiterhin der oberste Stadtherr. Ein Stadtherr, der aber nicht ins Tagesgeschäft des Alltags der Politik in der Stadt einzugreifen habe. Der Stadtherr, der Erzbischof, ist eher eine Art Aufsichtsperson darüber, dass die von der Bürgerschaft dominierten Gremien rechtmäßig ihre Arbeit verrichteten und das im Sinne des Gemeinwohls taten. Dieser letzte Aspekt, dass der Erzbischof die Aufsicht darüber habe, ob städtische Gremien der Bürgerschaft im Sinne des Gemeinwohls handelten, dass er eingreifen dürfe, sollten diese politischen Missbrauch betreiben, das ist die Schwachstelle im großen Schied. Das sollte Konrad von Hochstein bald rigoros und zum eigenen Vorteil ausnutzen, denn die Feststellung, wann das eintreten würde, dass die Gremien nicht richtig handeln, die Entscheidung liegt bei ihm selbst. Er war das Schlupfloch, dennoch in der Stadt politisch durchgreifen zu können, wenn er es denn wollte. Und glaubt mir, das will er. Was also außer wie der perfekte Kompromiss, Wahrung der bürgerlichen Selbstverwaltung auf der einen Seite und Bestätigung althergebrachter Rechte des Erzbischofs, barg hier jedoch, auch wenn das wirklich toll ist, der große Schied, zwei Seiten reden auf Augenhöhe miteinander, das ist ein großer Meilenstein der Kölner Stadtgeschichte, aber dennoch, das barg hier einen gefährlichen Hebel, der diese beschlossene Austarierung zwischen beiden Seiten jederzeit aushebeln konnte. Und wer kann es aus Sicht Konrads von Hochstaden ihm auch verübeln, dass er es versuchen würde? Die Erzbischöfe wollten die Uhr einfach zurückdrehen, wieder uneingeschränkte Herren ihres Herrschaftsgebiets sein, vor allem über die eigene Residenzstadt. Konrad von Hochstaden würde diesem Ziel bald so nahe kommen wie kein anderer Erzbischof nach ihm. Ungeachtet dessen stellt der im Jahr 1258 beschlossene große Schied ein wichtiges und gar eines der wichtigsten Rechtsdokumente des Mittelalters dar. Ja, ich übertreibe hier nicht. Und auch wenn er scheitern sollte, war er ein wichtiger Meilenstein in der Kölner Stadtgeschichte. Denn auch wenn er die Macht des Erzbischofs über Köln bestätigte, stellte er dennoch felsenfest klar, quasi auf Papier, ne? Ja klar, Pergament, nicht Papier, dass auch die Bürgerschaft mit ihren Institutionen und Bürgern ein unabdingbares Element der Stadtherrschaft war, unauflösbar. Die Uhr ließ sich also nicht, wie vom Erzbischof gewünscht, mehr zurückdrehen. Ein weiterer Schritt zur freien Reichsstadt war getan. Diese Entscheidung war nicht nur ein Erfolg für die Kölner Bürgerschaft, sondern auch ein Signal an andere Städte des Heiligen Römischen Reiches, dass städtische Autonomie und die Rechte der Bürger verteidigt und anerkannt werden konnten, selbst inmitten feudaler Strukturen. Belassen wir es doch für dieses Mal, direkt nach der Sommerpause mit so einem juristischen Thema anzufangen. Das lässt bestimmt manchen den Kopf rauchen. Und wie gesagt, für Interessierte, wir können da gerne mal eine Schnipselfolge lesen aus dem großen Sheet. Aber wie gesagt, das müsst ihr entscheiden. Und ich weiß, das sehe ich auch in den Statistiken, die meisten drehen hier schon ab, aber ich möchte euch noch auf etwas hinweisen. Große Verlage und vor allem KI-generierter Inhalt ist gerade ja, das Damoklesschwert für uns, ja, kleinen Independent-Podcasts, die keine großen Verlagshäuser und Budgets hinter sich haben. Wir können nicht so schnell und so viel produzieren wie KI-gestützte und große Podcasts von Verlagshäusern, aber wir geben uns dennoch sehr viel Mühe, Herzblut, wenn auch nicht vielleicht immer perfekt, dann doch eben mit großer Liebe gefertigt. Ihr wollt also einen Podcast wie diesen unterstützen, dann schaut mal gerne auf Steady oder PayPal vorbei. Schon kleine Beträge helfen, das Projekt hier am Laufen zu halten. Als Dankeschön bekommt ihr über Steady zum Beispiel direkt ein Lesezeichen per Post zugeschickt, werdet im Podcast erwähnt oder erhaltet beim zweiten Unterstützungsgrad bereits Zugang zu meiner GPS-geführten Audiotour durch das römische Köln. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes oder auf geschichte.köln. Vielen Dank für euren Support. Und hier noch ein kurzer Hinweis für all diejenigen, die schon eine Steady-Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Ey, ihr könnt ein Lesezeichen bekommen. Ich habe euch angeschrieben, ich habe euch eine Direktnachricht geschrieben über Steady. Schaut mal rein. Wäre doch schade, wenn das nicht bei euch ankommt. Wenn ihr es nicht haben wollt, schreibt einfach kurz zurück. Danke fürs Angebot, aber nein, danke. Da vielen Dank an meine Steady-Mitglieder. Victoria, Katrin, Sabine, MKL, Liobar, Randolph, Michael, Claudia, Uschi und Rogier. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Danke auch noch all jenen, die mir dieses Mal ein Trinkgeld über PayPal in den Hut geworfen haben. Danke an Marion, Markus, Norbert, Hans-Günther, Antje, Christian, Andreas, Silvia, Gerd, Andreas, Norbert und nochmal Antje. Vielen Dank. Bei dem Verlauf der Ereignisse half mir natürlich, wen wundert's, Köln im Hochmittelalter von Hugo Stegkämper und Karl Dietmar. Den Volltext des großen Schieds in edierter und vor allem hochdeutscher Übersetzung fand ich in Dieter Strauß Der große Schied von 1258, Erzbischof und Bürger im Kampf um die Kölner Stadtverfassung. Danke hierbei an die Bibliothek des Kölnischen Stadtmuseums, dass ich das Buch bei euch so kurzfristig durchlesen durfte. Und danke natürlich auch für den Kaffee. So, das soll jetzt gewesen sein, die erste Folge nach der Sommerpause. Bleibt gesund, bleibt glücklich, friedlich und madet Jod.